Wie kommt man rein? Wieso ist es so teuer? Und ist es das auch wert? Das amerikanische Hochschulbildungssystem und die Unilandschaft in den USA. Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to Amerika übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei Amerikanern. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Heute ist der 1. Juni. Das heißt, es ist offiziell Sommer. Also mindestens in den USA unoffiziell, soll ich sagen. Gestern war Memorial Day. Das ist immer der letzte Montag im Mai und ein Tag, wenn wir offiziell erinnern, Soldaten und Soldatinnen, die haben im Krieg gekämpft oder sind im Krieg gestorben und denken an die gefallenen Soldaten. Aber für Kinder ist es immer die erste freie Sommertag. Die Freibäder sind offen, also der Sommer hat unoffiziell und für manche offiziell angefangen. Und das bringt uns so ein andere Thema, Stichwort Ende der Schuljahr. Wir haben vor 2 Wochen über Bildung in den USA gesprochen und wollten, wie versprochen, jetzt weitermachen mit ein anderes Bildungsthema, und das ist Universität oder Weiterstudium nach der Grundschule und Highschool. Was dann? Was machen Amerikaner? Studieren die? Wie viel studieren? In welcher Art oder Form von College, wie wir das nennen, oder University oder andere Schule, Berufsschule, und wie das aussieht, was es kostet, was ist der Bewerbungsprozess und was sind die Unterschiede zwischen unserem System und die in Deutschland? Also Wendy, wir haben beide studiert und ich weiß es, in meinem Haus, der Frage war nicht, ob ich studieren würde, aber wo. Also beide meine Eltern haben studiert. Das war immer irgendwas, das wir lang diskutiert haben, als ich in die Schule war, dass man muss richtig dranbleiben und gute Noten kriegen, weil man würde dann in der Zukunft, wenn die Schule vorbei ist, auf jeden Fall studieren. Und heutige Tage, ich glaube, 40% von amerikanischen Schulkinder studieren, die gehen weiter. Es war viel weniger vor 40 Jahren.
Als ich in Richtung College gegangen bin, nur 25% wollte weiter studieren. Wenn wir schauen auf Highschool-Absolventen, dann 63% studieren sofort weiter.
Wir reden von 4 verschiedenen Arten von Further Education, von was kommt nach Highschool. Was gibt es bei uns?
Wir haben versucht, ein System wie die Deutschen, und die Deutschen sind Weltmeister für das Idee von Vocational oder Career oder Technical Education. Es gibt eine Menge davon. Berufsschule ist da, diese duales Studium, du kannst eine Lehre machen, du kannst eine Ausbildung anfangen. Irre viele Möglichkeiten. In den USA, wir haben versucht, so am Anfang der 1900 so ein System aufzubauen. Es ist nicht so wirklich erfolgreich gewesen, aber wir haben tatsächlich immer noch heute verschiedene Programme, die heißen Career and Technical Education oder Vocational Education. Und das ist entweder 1 bis 2 Jahre lang. Und das Problem ist, dass es hat immer noch einen schlechten Ruf. Du magst das nur, wenn du nicht gut in der Schule warst. Obwohl heutzutage, das ist für viele Schüler, die aus Highschool kamen, die sehr technisch oder handwerklich begabt sind oder das auch mögen, das wäre die richtige Richtung. Wenn man auf die Zahlen guckt, in Deutschland, 50% von diejenigen, die weiter studieren, sind auf solche Berufsschulen oder 1,3 Millionen in Deutschland. In den USA ist es nur 5% oder fast 200.000. Aber die meisten wählen entweder unser 2 Jahre Associate's Degree Programm oder Community College auch genannt. Das ist sehr oft staatlich unterstützt, oder unsere 4 Jahre Bachelor's Programm. Aber erstmals müssen wir eine sehr wichtige Frage antworten. Was ist der Unterschied zwischen College und Universität? Unsere College in den USA ist nicht College wie in England, wo man zwischen 16 und 18 Jahre alt die A-Levels-Prüfung machen kann als Vorbereitung auf Universität. In den USA, College und Universität sind in vielen Aspekten sehr ähnlich. Auf beide Institutionen kannst du ein Bachelor-Programm absolvieren, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Fine Arts zum Beispiel. Eigentlich der Unterschied ist, dass ein College hat keine weiterführende Schulen danach, so kein Masters- oder Doctorate-Programm. Die haben nur die 4 Jahre, gibt es nur Professoren, die für die Bachelorstudenten da sind. Und auf einer Universität, du hast die College, aber du hast auch Masters-Programme und Doktor-Programme dazu. Universitäten sind normalerweise viel größer als die Colleges.
Aber ein College hat genauso gut einen Ruf als eine University. Ne? Das ist nicht, dass es nicht auf die gleiche Niveau ist. Es ist nur, dass es konzentriert sich nur auf eine Ebene und das ist der Bachelor's-Ebene.
Ja, genau. Man kann auch die verschiedenen Programme aufteilen in staatlich oder privat. Es gibt auch For-Profit, das unsere berühmteste war Trump University. Die For-Profit-Colleges haben schlechten Ruf. Die sind teuer, die sind oft nicht akkreditiert. Die For-Profit-Schulen sind nicht, wo man sein will. Aber auf die andere Seite, die staatlich oder Privatuniversitäten sind beide sehr beliebt in den USA. Auch ein wesentlicher Unterschied zu Deutschland, bevor wir weitergehen, um das zu erklären, ist, dass in den USA, du darfst nicht direkt nach High School oder nach deinem Abitur, nicht direkt Medizin oder Jura studieren. Du musst erst 4 Jahre Bachelor machen und dann steigst du in deine medizinische oder deine juristische Laufbahn. Das ist ein großen Unterschied.
Genau, die sind nicht kombiniert sozusagen. Man darf nicht was anderes studieren, bevor man erstmal diese Bachelor's geschafft hat. Und dann geht es weiter mit Spezialisierung. Ja,
ja, genau. Das ist auch das Gleiche mit einem MBA, mit einem Master's of Business. Du darfst auch so wie BWL studieren in den USA. Du kannst Business direkt nach High School, aber dann kriegst du kein MBA. Das ist nicht das Gleiche. Für die meisten Master's of Business, MBAs, musst du mindestens nach deinem Bachelorstudium, musst du mindestens 2 bis 5 Jahre weiterarbeiten, bevor du überhaupt wieder in ein Master's of Business Programm kommen kannst.
Ich habe auch 5 Jahre zwischen meinem Bachelor's und meinem Master's und inzwischen in diese 5 Jahre habe dann gearbeitet, habe Erfahrung gesammelt, bevor ich dann beworben habe für mein Master's Programm. Und ich glaube, das für viele Programme ist ziemlich der Standard. Wie lange hast du gehabt zwischen deinen?
Ich habe 3 Jahre gearbeitet. Das Diskussion ist auf eine komplett andere Niveau, als wenn du mit Studenten sitzt, die gar keine Arbeitserfahrung haben.
Also vielleicht hat das angefangen, also man musste auch nicht nur Erfahrung sammeln, aber in Amerika, wie wir wissen, das kostet oft viel, viel mehr und das kommen wir dazu gleich. Aber man hat dann auch die Chance, ein bisschen Geld zu sparen, sodass man diese Master's-Programm bezahlen könnte. Aber und dann hat auch diese Erfahrung da reingebracht, was wirklich lohnt es.
In den USA, es geht um Lernen zu lernen. Und deswegen diese Liberal Arts, diese Idee, dass die ersten 2 Jahre von einem Bachelor-Programm sind sehr allgemein in den meisten Colleges oder Universitäten, weil die wollen, dass die Studenten eine sehr breite Verständnis von die Welt haben. Diese Idee von Critical Thinking und bring deine Erfahrung rein und deine Meinung aussprechen. Mhm. Diese auch Themen, dass wir vor 2 Wochen gesprochen haben, auch in High School dann viel Wert haben. Und man sieht das weiter in College.
Das ist nicht nur, dass man geht rein in eine große Zahl und sitzt und hört zu, als der Professor erzählt, aber es gibt auch kleinere Gruppen. Ich war in einer sehr großen Uni, mein Bachelor's, die University of North Carolina, und auch diese Fall, wo wir hatten Klasse mit 400 anderen Leuten. Wir hatten dann immer diese kleine Gruppe, diese Discussion Groups. Wir mussten dann alles lesen und dann hatten wir das unter uns in einer kleineren Gruppe, normalerweise nicht mehr als 20 Leute, haben dann diskutiert. Wie sagt man, so die Challenge, verschiedene Ideen und ist sehr zentral, so die amerikanische Bildungssystem. Auch, dass die Professor hat immer Zeit für die Studenten. Diese Access, dieser Kontakt war, ich weiß, für mich so sehr wichtig auch.
Wie viele hattest du in deinem Jahrgang?
Es gab ungefähr 4000 Studenten in meinem Jahrgang.
Ich kann das gar nicht vorstellen. In meinem College, wir hatten insgesamt über alle vier Jahre nur 2000. So in meinem eigenen Jahrgang hatten wir nur 500. Wenn du redest von einem Flexsaal mit 400 Studenten drin, das war fast meine ganze Klasse. Unsere größte Klasse war mit 100 Studenten, aber die meisten waren unter 20. Und das erste Jahr und dann die weiteren Jahre, die waren eher so 10 oder 15. Du kannst nirgendwo dich verstecken. Also wie wichtig ist diese Entscheidung, ob man und wo man studieren will? Ich würde immer noch sagen, es ist sehr wichtig. Ich erzähle ganz oft hier in Deutschland, dass das erste Mal, dass ich gefragt war, was ich studiert habe, war, als ich mit 40 Jahren nach Deutschland gekommen bin. Was man fragt in den USA ist, wo hast du studiert? Weil das sagt viel über, was du für ein Mensch bist, so wo du in diese ganze Spektrum von Möglichkeiten gelandet bist. Ist es auch wichtig, weil das hat viel mit deinem Einkommenspotenzial zu tun. Bachelor-Absolventen verdienen fast doppelt so viel mehr Geld als Leute, die nur Highschool absolvieren. Und die Arbeitslosenquoten sind viel, viel niedriger für diejenigen, die dann auch einen College- oder Bachelor-Abschluss haben. Das gesagt, wir haben nicht viele Möglichkeiten für die eher handwerklich sind, technisch orientiert sind und dafür haben wir keine gute Lösung.
Es ist schwer in die Staaten ohne ein Bachelor.
Ich habe gerade eben geguckt, wusstest du, so ungefähr 90% von die Schüler in Highschool absolvieren. So 90% kommen durch Highschool durch. Eventually, ja. Aber ungefähr 40% absolvieren College innerhalb von 4 Jahren und 60% innerhalb von 6 Jahren. Auf die Privatschulen, die Raten sind höher. Es ist nichts zu sagen, dass wenn du das anfängst, bedeutet nicht, dass du das unbedingt fertig schaffst.
Aber Wendy, wir müssen jetzt das ist die andere meistgefragte Frage, dass wir kriegen von deutschen Freunden, ist, A, was kostet das? Und B, wie kann das so verdammt teuer sein? Weil im Vergleich, und das haben wir auch beide gesagt, ich erinnere, ich war vor ein paar Jahren hier in Hamburg und haben gesehen, es gab eine große Demo auf die Straße. Die haben gesagt, die sind Studenten. Und ja, was ist passiert? Naja, die wollen die Studiengebühr erhöhen von 50 Euro bis 100 Euro. Und ich dachte, 100 Euro? Und die sind alle auf die Straße? Echt? Das ist unglaublich. Also wie wir wissen, man hat eine andere Erwartung. Man bezahlt hier in Deutschland hohe Steuer und das Steuergeld dann geht an für Bildung. Und so, dass alle die gleiche Möglichkeit haben, an die Unis hier zu studieren. Wir haben auch staatliche Schule in den USA, aber also 100 Euro pro Semester ist es da nicht. Ich war an der University of North Carolina. Das ist ein also öffentliche, staatliche Schule, aber heutige Tage, die, was man bezahlt in Studiengebühr pro Jahr für einen Student, der kommt aus North Carolina, ist $9,000. Und das ist nicht inklusiv die Wohngeld, Essengeld. Die Uni sagt, es ist ungefähr 11.000, das heißt ungefähr 20.000 im Jahr für Studiengebühr und Wohngeld, Essen, Bücher, alles. Also für Leute, die wollen an North Carolina studieren, ohne dass die Bewohner sind in North Carolina, kommen von irgendwelcher, einfach die anderen 49 Bundesländer, kostet es 23.000.
Der Unterschied zwischen In-State und Out-of-State ist, dass weil unsere staatliche Colleges und Universitäten sind von den Bundesstaaten finanziert, nicht von der Bundesregierung. Wenn du da wohnst, hast du dann diese Steuer bezahlt und darfst du dann studieren für eine niedrigere Schulgebühr, als wenn jemand von außerhalb die Bundesstaat kommt. Du hast gesagt, das ist ungefähr, wenn du in-state bist, dann das ist 20.000 pro Jahr, so für 4 Jahre, dann ist schon $80.000. Wenn man aber auf ein Privatinstitut will, im Durchschnitt sind die 35.000 nur für Studiengebühren pro Jahr plus Essen und Wohnen. So, wir sind ungefähr auf 50.000. Aber es geht wirklich bis zum 75.000 pro Jahr für die Top-Colleges und Universitäten. Dann reden wir von zwischen 200.000 und 300.000 Dollar für 4 Jahre. Interessanterweise, weil alle diese Elite-Colleges versuchen, nicht so elitär zu sein, wenn du aus armere Verhältnis kommst und gar nicht sowas bezahlen kannst, dann kannst du fast umsonst auf die besten Colleges und Universitäten studieren, weil du so viele finanzielle Hilfe bekommst von der College, Universität und der Stadt.
Das Problem ein bisschen, was ich schon gesehen habe mit Freunden von mir in den USA, ist die man sagen würde, sind Middle Class. Die verdienen ganz okay, aber sind nicht von die Top-Verdieners. Aber sofern die verdienen so viel, diese Hilfe zu bekommen, aber verdienen nicht genug, dass die das leicht bezahlen kann. Die sind ein bisschen in diese Zwischenstelle und Position. Und ich merke schon, es ist echt schwierig. Wie bezahlt man das dann? Also wenn man nicht diese finanzielle Hilfe bekommt. Es gibt verschiedene Arten, nicht nur für die Uni, aber auch von der Bundesregierung, auch Sachen besonders für Studenten, die man zurückbezahlen muss, aber auf niedrige Zinsen oder manchmal, dass man nur Teil davon zurückbezahlen muss. Es gibt auch, ich weiß, dass viele von meinen Freunden haben, sobald die ein Kind gekriegt haben, haben eine Art Konto eingestellt, wo die jeden Monat oder jede Jahre oder was auch immer Geld da reinstecken, sodass die, wenn das Kind dann 18 ist und studieren will, das Kind kann anfangen. Wie wir gesagt haben, der Sommer fängt schon früher an, der Sommerferien normalerweise ist oft so 3 Monate lang für Kinder und für Studenten und die arbeiten dann in der Sommerferien. Wir haben beide in der Sommerferien gearbeitet und haben dann in 3 Monate kann man ein bisschen was verdienen, das man dann benutzen kann, mindestens für Miete, Essen und so weiter, wenn nicht die ganze Studiengebühr.
Es gibt auch Stipendien, wenn du eine Supersportler bist. Es kann sein, dass du umsonst studieren kannst, weil du so wichtig bist für den Erfolg von deren Sportteams.
So wie in North Carolina, wo Michael Jordan studiert hat.
Aha. Ich glaube, dass er nicht bezahlen musste.
Nee.
Vielleicht bist du ein Mathe-Wiz und dann kriegst du auch akademische Stipendien. Auf die Bundesebene gibt es Studentenkredite mit niedrigen Zinsen. Und die müssen innerhalb von 10 Jahren normalerweise zurückbezahlt sein, aber gibt es mehr Optionen.
Also das ist, wie man dafür bezahlt. Aber Wendy, wie kommt man dann rein? Ich weiß, also hier in Deutschland, es gibt die Abi und man muss eine gute Abi-Note haben, in eine gute Uni zu studieren. Und dann, es hängt an, was man studieren will. Und das muss man schon wissen und entscheiden. Und dann kriegt man ein Angebot. Aber in den USA, wie sieht das aus?
Das ist viel komplizierter. Du musst mindestens 1 Jahr im Voraus anfangen mit deiner Bewerbung. Was wichtig ist, deine Noten zählen ab die 9. Klasse und werden dann weiter an die College gegeben. Du musst mindestens eine von die standardisierten Prüfungen nehmen, SAT oder ACT. Dann gibt's detaillierte Empfehlungen, dass du holen musst von mindestens normalerweise 2 Lehrer, 1 Schulcounselor, eine nicht akademische Erwachsene, auch ein Freund. Diese Empfehlungen, dass die Lehrer aus die Highschool schreiben müssen, sind mindestens 2 Seiten lang mit verschiedenen Fragen, Tabellen, dass man ausfüllen muss, Rankings, dass man machen muss, wie gut ist diese Schule im Vergleich zu aller anderen. Es ist viel Arbeit und deswegen Schüler wissen, dass die müssen im Voraus entscheiden, wer sollte diese Empfehlung schreiben? Und die müssen auch Zeit haben dafür, das zu tun, weil das ist nicht ohne. Auch dann für die Schüler mehrere Seiten Formular, das die ausfüllen müssen mit alle Aktivitäten seit die 9. Klasse, alle Auszeichnungen. Die mussten 2 oder 3 verschiedene Essays schreiben über sich selber und warum sie unbedingt auf diese Uni studieren wollen und warum diese Uni die überhaupt aufnehmen sollen. Mhm. Diese Phase, das ist normalerweise in deiner Herbst von deiner 12. Klasse ist viel, viel Arbeit.
Ich fand es total schwer zu wissen, in welche Uni ich wollte. Ich meine, es gibt so viel in Amerika. Ich habe nur gewusst, dass ich wollte eine große Uni und ich wollte weit weg von zu Hause. Und Insofern von Wisconsin nach North Carolina war auch weit genug für mich. Ne? So, wenn man bewirbt, man muss auch bezahlen jetzt. Das heißt, es kostet dann irgendwas, diese Formular da reinzuschicken.
Für die viele, die auf die 2 Jahre Associate Program sind oder ein Community College sind, dann ist es günstiger und einfacher. Du brauchst kein Essay schreiben, du brauchst keine Empfehlung von Lehrer, du musst auch nicht die standardisierte Prüfung machen. Aber wenn du wirklich sagst, ich will jetzt raus in die Welt, und das ist unglaublich viel Recherche, aber die Colleges und Universitäten machen auch Runden. So, die haben überall School Fairs in irgendwelche Messehalle und du kannst alle besuchen und Fragen stellen. Aber für ganz viele auch, die machen eine Runde, ein School Tour. Und das passiert oft schon am Ende des Jahres von der 11. Klasse, 5 bis 20 Schulen. Einfach zu besuchen, Tours zu machen, Interviews, wenn das möglich ist, mit vielen Studenten zu sprechen, um rauszukriegen, wo fühle ich wohl, wo haben die das Angebot, das ich haben will.
Für uns es ist nicht nur die akademische Frage, es ist nicht nur, was man studieren will, aber die große, was man dafür bekommt, ein bisschen, was bietet der Uni an? Es gibt viele Sport, es gibt Schulen, die bekannt sind für Theaterprogramm, für Musik, für Kunst. Aber die Unizeit in den Staaten, also besonders, ich glaube, wir haben beide das echt genossen und haben Freunde von dieser Zeit fürs Leben. Also was wichtig ist in den amerikanischen Unis, ist das Netzwerk, das man entwickelt. Und weil die Leute, mit wem man studiert, sind auch gesehen als ein Netzwerk. Und also wenn man dann später einen Job sucht oder dann in der professionellen Welt kommt, dann kann man sehr gut diese Alumni-Netzwerk.
Ehemalige Studenten.
Genau. Und das, ja. Man sieht, das ist vielleicht ein bisschen nicht so sehr der Fall hier in Deutschland, obwohl es eine Idee, das entwickelt jetzt. Also nicht nur kriegen wir ehemalige Studenten was von unserer Uni und von diesem Netzwerk, aber die Uni kriegt irgendwas von uns. Das ist unser Geld zum Beispiel. Die fragen nach Spende für verschiedene Programme, Spende für Stipendium für die Uni. Und das ist irgendwas, das zieht dann die ehemaligen Studenten, die wir zurückgeben an die Uni, als Zeichen von unserer Dankbarkeit wahrscheinlich.
Wir haben diese Chance bekommen und wir sind dafür dankbar und wir wollen das ermöglichen an andere. Und besonders, weil diese Universitäten und Colleges jedes Jahr teurer sind. Das Problem eigentlich in den USA ist, es gibt genug Leute, die Geld dafür ausgeben werden, ihr Kind auf College zu schicken, sodass eigentlich ist es egal, fast egal, wie teuer es ist. Die werden immer genug Studenten haben. Die versuchen, mehr internationale Studenten zu reinholen, weil ganz oft die müssen das gesamte Studiengebühren bezahlen. So die kriegen gar keinen Nachlass. Oder die staatlichen Schulen versuchen mehr von außerhalb die Bundesstaat reinzuholen. Die müssen auch mehr Geld bezahlen. Das ist einfach unglaublich teuer. Ich habe von der OECD eine Zahl gesehen, die haben gesagt, dass insgesamt geben die Amerikaner so einschließlich der Beiträge einzelner Familien und die Regierung, so in Form von Studiendarlehen, Stipendien und andere Unterstützung, etwa 20.000 US-Dollar pro Student pro Jahr aus. Das ist fast doppelt so viel wie das durchschnittliche Industrieland. So ist schweineteuer in den USA.
Viele europäische Freunde würden fragen, ist es wirklich so wert? Ist es, was ihr kriegt für eure Geld? Und wie würdest du das antworten, Wendy?
Okay, ich gebe einfach ein Beispiel von meinem College, Williams College, eine von den ältesten Colleges in den USA, älter als Harvard. Wir hatten nur 2000 Studenten, also nur unsere 4 Jahre da als Bachelor, so es war keine Universität, 500 Studenten pro Jahrgang. Die kamen aus 46 verschiedenen Bundesstaaten, so von fast jeder Bundesstaat, 96 verschiedene Länder in der Welt. Wow. Heutzutage, das ist die Hälfte von die Klasse ist weiß und das Rest ist dann sehr gemischt. 16% der Studenten sind jetzt, man sagt, First Generation. So die sind Studenten, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, wo die Eltern gar nicht zu College gegangen sind. Gibt es einen Professor pro 7 Studenten. So, du hast super kleine Klassen und ganz oft hast du auch 1:1 Arbeit, dass du mit die Professoren machst, Wir haben 30 verschiedene Varsity-Sports-Teams und unzählige andere, die unten drunter das sind. Wir haben eine weltberühmte Kunstmuseum, 2 sogar. Es ist nicht die reale Welt. Viele würden sagen, das ist so eine heilige Blase, wo man ist.
Ein Ivory Tower.
Ja. Ivory Tower auch genannt. Aber ein irre Erlebnis, was man da für dieses Geld bekommen könnte.
Ich glaube auch, wir haben ähnliche Erfahrungen, obwohl meine Uni größer war. Und beide haben ein bisschen vielleicht Nostalgie für diese Zeit und alles, was wir erlebt haben, die Erlebnis, die Leute und was wir gelernt haben in dieser Zeit. Und man muss ein Cost-Benefit-Analysis machen und sehen. Also ich finde, auf jeden Fall ist es viel teurer geworden in der letzten Zeit. Und ich frage mich auch mit 3 Kindern, die vielleicht Interesse haben, studieren in den USA.
Bleib in Deutschland.
Andererseits, ich sage, ja, ihr sollt auch in den USA studieren, weil das war so ein tolles Erlebnis und ich finde, es hat viele Vorteile und ich will, dass sie das auch erleben und ja, wir müssen einfach ein Stipendium, ein gutes Stipendium.
Genau. Ja, in Perspektive zu machen, so nur 1% von den Studenten sind auf, was man sagt, so Elite-Unis. Das sind die Universitäten, wo die weniger als 10% von den Bewerber einnehmen. 3/4 von den Studenten sind auf Universitäten, die über die Hälfte die Bewerber aufnehmen. So ist es möglich, überall einen guten Platz zu finden. Und ich würde auch sagen, dass die Top 100 Colleges und Universitäten in den USA sind alle super, super gut. College ist nicht College oder Universität ist nicht Universität. Und so, wenn du ganz auf die obere Ende bist, dann ist das was ganz Besonderes. Wenn du auf eine Community College bist, dann das ist auch etwas anderes. Und Jiffer, wie alles in den USA jetzt, diese weiterführende Schule in den USA werden auch polarisiert. Es gibt Diskussionen unterhalb der Republikaner, dass die Hochschulen nicht gut genug ausbilden für die meisten Arbeit, dass die Professoren zu liberal sind und dass die konservative Stimmen und Themen haben keinen Platz. Unterhalb die Demokraten diskutieren sie über, wie teuer die Hochschulen sind und ob Community College umsonst sein sollte oder ob Studentenschulden erlassen sein sollten. Wir werden mehr davon hören, weil Politiker auf Bundesebene und Bundesstaatebene sind damit sehr beschäftigt. Es ist klar, dass das Hochschulsystem in den USA viel besser sein könnte. Trotzdem ist es strebenswert in den USA noch, und es ist eine von den Sachen, dass man machen kann, um seine Chancen, weiter im Leben zu kommen, zu verbessern.
Und es macht auch Spaß, muss man sagen. Eine teure Spaß in den USA vielleicht, aber auf jeden Fall hat Spaß gemacht.
Und bevor wir Tschüss für heute sagen, ein paar Themen, die nicht mit Bildung zu tun haben. Falls Sie sich für den Thema Rassismus interessieren, Sie sollten sich mit dem Tulsa Race Massacre auseinandersetzen. Es passierte vor 100 Jahren und obwohl es der ungeheuerlichste Fall von Rassismus in den USA ist, die meisten Amerikaner wissen nichts davon. Es war gar nicht in der Schule diskutiert, aber es ist diese Woche überall in unseren Nachrichten zu finden. Zweitens, Texas ist zurzeit der Mittelpunkt für konservativer Übernahme. Das Parlament und Gouverneur sind in republikanische Hände. Sie haben neulich eine der strengsten Anti-Abtreibungsgesetze verabschiedet. Und am Sonntagabend haben die Demokraten im Parlament eine restriktivste Wahlstimmrechte-Gesetze verhindert. Sie haben das Parlamentgebäude verlassen, mitten in die Debatte, sodass das Parlament nicht mehr beschlussfähig war. Die Demokraten haben Zeit und Aufmerksamkeit gewonnen, aber die Republikaner werden wahrscheinlich dieses Gesetz später im Jahr durchsetzen können. Aber trotzdem, alle Augen auf Texas. Das war es für diese Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutze bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns eine Mail, americaübersetzt@gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Und wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha O'Major und America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jiffer Bourguignon. bis nächste Woche.